SWR 2 Zeitgenossen.
Hedwig Richter, Sie sind Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München und Sie sind einem breiten Lesepublikum mittlerweile auch bekannt als Autorin und zwar vor allem eines besonderen Sachbuches von 2020, Demokratie, eine deutsche Affäre. Viel gelesen, viel besprochen, viel kritisiert, aber auch hoch gelobt, darüber werden wir gleich sprechen. Sie beschäftigen sich aber auch als Autorin sehr viel mit der Gegenwart und der Demokratie in der Gegenwart und mit der wollen wir auch gleich erst einmal einsteigen. Wir befinden uns ja mitten im Lockdown noch. Die Corona-Pandemie ist das beherrschende Thema, jetzt auch kommende Woche. Blicken natürlich alle sehnsüchtig oder gespannt auf die neuen Verhandlungen, was wird rauskommen, neue Lockerungen oder eine Verlängerung des Lockdowns wie gehabt. Wie gefährlich ist denn aus Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung nach diese Corona-Krise für die Demokratie?
Also ich finde das auf jeden Fall gut, dass man wachsam ist, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die da sehr, sehr misstrauisch sind. Ich bin das nicht. Ich denke, dass bisher die Regierung das relativ gut gemanagt hat. Ich finde das Quatsch, vom Impfchaos zu reden und so weiter. Ich finde das toll, dass Europa das wirklich gemeinsam gemacht hat, die Europäische Union. Und ich denke auch,
Impfnationalismus, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, das muss ja eigentlich auch Ihr Stichwort sein.
Ganz genau, ganz genau. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass gerade Deutschland als ein sehr reiches Land auch innerhalb Europas da solidarisch ist mit den anderen und dass wir hier zeigen können, dass wir so wichtig Nation für Demokratie ist, dass man durchaus auch weiterdenken kann. Und ich denke aber auch, dass die Freiheiten, die die Regierung eingeschränkt hat, sehr stark, ich sehe da nicht eine Gefahr drin, dass das jetzt ganz grundsätzlich unsere Freiheiten attackiert. Denn erstens die wichtigen Freiheiten wie Pressefreiheit, Redefreiheit, aber auch im Internet hat man ja durchaus Versammlungsfreiheit noch, bleibt ja bestehen. Und es ist ganz offensichtlich, wie vernünftig das ist, jetzt einfach bestimmte Einschränkungen vorzunehmen. Und ich glaube, niemand würde, außer ganz wenigen Extremisten, Merkel und ihre Regierung unterstellen, dass sie jetzt einen Coup durchführen und auf Dauer die Rechte der Bürger und Bürgerinnen einschränken
wollen. Das finde ich ganz interessant, dass Sie es trotzdem so positiv beschreiben. Es gibt ja auch abseits dieser Extreme durchaus vielleicht auch berechtigte Skepsis, dass ja beispielsweise, wenn wir jetzt beim Stichwort Lockdown, Verlängerung oder Lockerung sind, eben ganz klar das Parlament geschwächt wird, also eine urzentrale, wichtige demokratische Institution.
Ja, und auch da finde ich das gut, dass man aufmerksam ist, dass man Kritik übt. Aber ich finde, dass wir sollten ja nicht übersehen, dass zum Beispiel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten natürlich eine sehr, sehr starke Legitimation haben. Und es wird ja oft gesagt, Demokratien seien viel zu langsam, um mit aktuellen Krisen zurechtzukommen. Und da finde ich das sehr positiv, dass man Wege gefunden hat, schnell zu handeln. Was eben nicht heißt, dass wir jetzt auch nach Wegen suchen müssten, schnell zu handeln und trotzdem angemessen das Parlament einzuschließen. Aber wir hatten eben noch nie so eine Krise und dann ist es auch logisch, dass man Fehler macht und dass man eben nach neuen Lösungen suchen muss.
Sie haben in einem SZ-Artikel die Quarantäne sogar mal als Hochamt der Demokratie bezeichnet.
Ja, also das für mich gehört sehr stark zur Demokratie. Was man in der Demokratiegeschichte sehen kann, ist, dass es auch eine Geschichte der Einschränkung ist und eine Geschichte der Selbstdisziplinierung der Bürger und dann zunehmend auch der Bürgerinnen.
Das heißt, wir tun alle unsere demokratische Pflicht, sind große Demokratinnen und Demokraten, wenn wir jetzt zu Hause hocken und warten, bis dieses Virus endlich, naja, ganz vorbei vielleicht nicht, aber so weit abgeschwächt ist, dass wir wieder raus können.
Also man kann das insofern auf jeden Fall sagen, als Demokratie einfach davon lebt, dass die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung mittragen und dass sie eben auch vernünftig sind. Man kann nicht alles bis ins letzte Ende von oben regeln und polizeilich absichern, sondern die Bevölkerung muss da eben mitmachen und insofern gilt das auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort genannt, Demokratie ist auch eine Geschichte Ihrer Einschränkung. Ich möchte ganz gerne auf Ihren Buchtitel zu sprechen kommen. Da beschreiben Sie Demokratie als Affäre. Ist sie jetzt ein flüchtiges Abenteuer oder eine reizvolle, aber eben auch lang andauernde Liebesbeziehung? Wie würden Sie es beschreiben?
Also es ist auf jeden Fall eine schillernde Sache. Es ist nicht einfach diese glänzende Geschichte, die man sich früher vor allem erzählt hat, von Victory zu Victory, von Revolution zu Revolution, und es wird immer schöner und größer, sondern...
Keine direkte Fortschrittsgeschichte.
Genau, es ist keine direkte Fortschrittsgeschichte. Es hat zum Teil hochproblematische Wurzeln. Eliten spielen eine sehr ambivalente Rolle. Teilweise waren sie aufgeklärt und liberal und wollten tatsächlich zum Beispiel mehr Partizipation, aber teilweise hatten sie auch ganz egoistische Interessen, haben Wahlen beispielsweise genutzt, um die Bevölkerung zu disziplinieren, oder haben Wahlen genutzt, um Wahlämter innerhalb ihrer Familie weiter zu vererben, muss man wirklich sagen. Das, denke ich, ist wichtig, um auch unsere Demokratie heute zu verstehen. Das ist nicht einfach eine ganz klare Idee, zum Beispiel nicht einfach der Mehrheitswille, sondern es ist ganz, ganz kompliziert. Der Mehrheitswille beispielsweise, denke ich, muss in der freiheitlichen Demokratie sehr oft eingeschränkt werden. Die Grundrechte gelten, ganz egal, wie die Mehrheiten dazu stehen. Die Würde des Menschen, die, würde ich sagen, in modernen freiheitlichen Demokratien im Zentrum steht, was ganz Großartiges, die muss geschützt werden. Und da kann keine Präsidentin, keine Kanzlerin, kein Mehrheitswille darf diesen Grundsatz außer Kraft setzen.
Und Sie betonen ganz stark, Sie hatten das Stichwort jetzt schon mal genannt, Demokratie ist eigentlich auch ein Elitenprojekt. Sie haben sich mit dieser Position nicht allzu viele Freunde gemacht. Die gängige Vorstellung ist eigentlich die, dass die Grundrechte oder demokratische Bewegungen ganz stark eben sozusagen sozial von unten, von der Masse getragen werden und dann eben die da oben oder die Eliten zu entsprechenden, für sie dann schmerzhaften Reformen nötigen.
Ja, das ist vor allem, denke ich, eher im öffentlichen Diskurs stark. Was wir um 1800 sehen, ist, das hat mich zunächst ein bisschen überrascht, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung ganz, ganz niedrig ist. Schon in der Französischen Revolution, wo man denkt, alles war sozusagen auf den Beinen, war die Wahlbeteiligung relativ niedrig. In den USA dann um 1800 sehen wir eine ganz niedrige Wahlbeteiligung. Wir haben das aber auch in Dänemark und auch ich habe mir die preußischen Städtewahlen angeschaut. Und das war eben nicht so, dass man denkt, die Bevölkerung kämpft dafür und dann ist sie glücklich, dass sie das Wahlrecht hat und übt das aus, sondern das waren eben oft liberale Eliten, gebildete Eliten, muss man sagen, die eben diese verstanden haben, wie wichtig das ist, die Bevölkerung einzubeziehen, wenn sie einen, ich nenne das jetzt mal vereinfacht, einen modernen Staat bauen wollen. Ein Staat, der stark ist, der gute Steuereinnahmen hat, dann wird zunehmend auch wichtig die Wehrpflicht, um die Bevölkerung sozusagen zu integrieren. Und das erscheint uns aus heutiger Sicht einleuchtend. Dafür ist es sinnvoll, das Wahlrecht auszubreiten, die Bevölkerung über Partizipationsstrukturen besser in den Staat einzubringen. Und das hat eben zunächst vielen Bürgern gar nicht eingeleuchtet. Das wollten die gar nicht. In Preußen beispielsweise gibt es sehr, sehr schöne Aussagen, wie dann der zuständige Beamte, der das umsetzen musste, gesagt hat, die Bevölkerung hofft, dass diese Rechte nicht kommen. Aber die Rechte kamen dann eben. Und das war sehr, sehr stark eine Sache, die sehr stark von oben gelingt wurde, aber eben keineswegs nur in Preußen.
Ich finde das ganz interessant, diese Position Demokratie als in gewisser Weise Projekt der Elite. Da habe ich jetzt ganz verschiedene Rezensionen zugelesen. Mich würde Ihre Meinung interessieren. Also die einen behaupten, Frau Hedwig Richter, die zaubert da eine ganz alte These aus dem Hut. Im Prinzip ist das eine Binse der historischen Wissenschaft. Dann gibt es die Leute, die sagen, aha, das ist ja wahnsinnig originell, was sie da erzählt. Und dann gibt es auch die, die sagen, im Prinzip hat Frau Richter mit dieser Position ein Alleinstellungsmerkmal. Wie gehen Sie denn mit diesem Verriss auf der einen Seite und dem großen Lob auf der anderen Seite um? Hätten Sie das erwartet, dass Ihr Buch derart polarisiert, auch gerade in Bezug auf so eine These?
Ja, ich finde das nicht so wahnsinnig überraschend. Es ist auch ganz typisch, dass es auch auf Tagungen erlebt man das immer, dass dann der eine super kluge Mensch kommt und sagt, das ist doch schon uralt, das wissen wir doch schon ganz lange. Und dann der andere eben kommt, das ist ja vollkommen abwegig. Also man erlebt es oft, auch bei anderen erlebe ich das im gleichen Vortrag. Also das finde ich nicht erstaunlich. Ich würde auch eher sagen, ich finde das relativ klar und da gibt es auch eine Forschung, die zum Teil nicht sehr stark beachtet wird, dass es natürlich sehr stark auch von oben befördert wurde. Ganz, ganz wichtig ist allerdings auch natürlich nicht nur. Also natürlich hat sich das auch sehr stark verändert. Wir müssen nur an die Sozialdemokratie denken. Am Ende des 19. Jahrhunderts dann, die ganz, ganz stark von unten mehr Rechte eingefordert hat. Oder an die Afroamerikaner in den USA und Afroamerikanerinnen, die dann leider wie die anderen Frauen sehr stark zurückgestellt wurden. Aber die Black Vote, dann kam das Wahlrecht für Schwarze, hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass es eben auch sehr stark von unten erkämpft wurde.
Macht es Ihnen Spaß, sich persönlich und argumentativ in die Nesseln zu setzen?
Also mir macht es Spaß, mich nicht einschränken zu lassen durch bestimmte Erzählungen. Aber das, ich denke, da würden mir die meisten Kolleginnen und Kollegen zustimmen. Das gehört ja auch zur Wissenschaft. Und eine ganz, ganz große Erzählung ist eben diese Erzählung, Demokratie ist der große Kampf von unten, ist Revolution und dann dieser große Gegensatz, der in der älteren Forschung aufgemacht wurde, die Reform von oben in dem dunklen Deutschland, aber Revolution von unten im Rest der Welt. Man fragt sich, wo eigentlich überall die französische Revolution war. Also der Normalweg in Europa war ja doch eben sehr, sehr stark reformerisch. Also ich finde es problematisch, wenn es ganz, ganz klare, feste Erzählungen gibt, über die man nicht hinausdenken darf. Was jetzt die letzten 20 Jahre sehr stark Mode war, war, dass man keine große Erzählung haben darf. Das macht ja manche auch nervös, wenn man einen großen Bogen schlägt. Und dass es eben nur diese kleinen Geschichten gibt. Also wir haben nicht eine große Geschichte. Geschichte ist natürlich niemals zielgerichtet, das ist banal. Sowas wie auch wie eine moderne Erzählung, das darf es gar nicht mehr geben. Diesen großen Bogen darf man nicht denken. Und sowas finde ich total einschränkend und das finde ich dann schon herausfordernd, dass man sagt, natürlich reflektieren wir seit etlichen Jahrzehnten jetzt darüber, was sind die großen Erzählungen, das Core-Narrativ und wie gehen wir damit um? Und ich finde eben, dass eine ganz aufregende und interessanter Umgang mit dieser Herausforderung, dürfen wir noch große Geschichten erzählen eben ist, dass wir das reflektiert machen.
Ja, man liest Ihnen auch die Freude und man hört sie Ihnen auch an, diese großen Geschichten zu entwerfen. Glauben Sie, dass in der Kritik so ein bisschen was davon mitschwingt nach dem Motto, Männer dürfen große Geschichte schreiben, Männer dürfen auch Thesen haben. Bei Frauen schaut man da aber immer noch ziemlich genau auf die Finger, auf die Methodik.
Also bevor ich jetzt selber mit diesem Buch in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich das immer wieder gehört und habe das auch oft bestätigt gefühlt, dass Männer sind thesenstark und Frauen machen steile Thesen. Also dass sozusagen das sehr, sehr unterschiedlich eingeschätzt wurde. Und
das eine ist dann die fundierte These, die trotzdem noch irgendwie auf bestimmten Gründen ruht und die steile These ist eigentlich die haltlose.
Genau, das steckt da mit drin. Wie das jetzt bei mir ist, also die Kritik an der Kritik überlasse ich gerne anderen.
Es gibt noch einen anderen Vorwurf, ich piesacke Sie jetzt ein bisschen damit, aber es gibt einen Vorwurf, ich glaube, den kann man jemandem auch wirklich nur in Deutschland machen, der lautet sinngemäß, dass Sie zu optimistisch sind.
Ja. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das gehört vielleicht mit zu diesen Denkmustern, die, also so wie keine große Erzählung mehr machen. Wir haben nichts anderes als Erzählungen. Also als Historikerinnen, Historiker, wir entwerfen einen Plot, auch wenn wir versuchen, ihm zu entkommen. Selbstverständlich darf man die Dinge nicht optimistisch sehen. Und das kann so weit gehen, dass man, das habe ich neulich erlebt bei einer Podiumsdiskussion, es war sogar ein Geschlechterforscher, der wurde dann gefragt, ja, ist eigentlich irgendwas seit der amerikanischen Revolution besser geworden? Und dann war ganz klar, dass er sagt, nein, natürlich ist nichts besser geworden seither. Und dann hat so ein alter Verfassungsrechtler hat dann in seinen grauen Bart gemurmelt, naja, das Frauenwahlrecht war ja vielleicht doch ein Vorteil. Also manchmal ist es auch, finde ich, geradezu banal. Natürlich ist es ein Vorteil, dass es keine Sklaverei mehr gibt. Und was ich auch ganz wichtig finde, viele dieser Dinge, die wir heute diskutieren, die skandalös sind, wir können diese Dinge angehen, weil wir sie skandalisieren. Sie sind nicht mehr normal. Also zum Beispiel, dass wir uns damit beschäftigen, es gibt die Migrationsströme und die sind nicht irgendwie ein Problem, das wir jetzt ganz schnell einschränken können und ein Problem der anderen, sondern das geht uns alle an. Das ist ein Skandal, was da an den Grenzen passiert und wir diskutieren das, wie wir damit umgehen. Oder auch sowas wie MeToo, das ist ja nicht, weil heute die Dinge so schlimm stehen, wie sie noch nie standen, sondern weil die Dinge, die früher selbstverständlich waren, dass Frauen blöd angemacht werden, dass Chefs mit Frauen blöd umgehen. Wir wissen auch, mit Männern gibt es den Missbrauch. Diese alltäglichen Formen oft des Missbrauchs und der Diskriminierung, die werden plötzlich skandalisiert. Und ich würde das auf jeden Fall optimistisch interpretieren, dass wir neue Vorstellungen von dem, was normal ist, von dem, was ein Skandal ist, entwickeln.
Aber es gibt tatsächlich dieses Muster, gerne ins Skandalisierende zu verfallen oder auch die Krise in der Demokratie zu suchen und zu betonen und sich in gewisser Weise an dem Verfall zu ergötzen.
Ja, das gibt's auch. Aber ich würde eben auch stark machen, dass das Skandalisierung ein ganz wichtiger Aspekt von Demokratiegeschichte ist. Wir sehen das zum Beispiel um 1900, wo Armut zum Skandal wird. Am eindrücklichsten zeigt sich das vielleicht an diesen Schwarz-Weiß-Bildern, die in der Zeit aufgenommen wurden. Wir hatten die, glaube ich, alle in den Schulbüchern drin von den Hinterhöfen in Berlin. Die Armut, und das war ja nicht so, dass die Menschen in der Zeit vor dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts besser gelebt haben. Wir haben die gleichen Bilder aus New York und wir haben die gleichen Bilder von anderen Industriestaaten. Was dann neu ist, ist, es gibt eine neue Fototechnik, die die Armut zeigen kann und die dann allen Schichten, auch den bürgerlichen Schichten, ins Bewusstsein bringt, was da abgeht. Und es ist sogar so, dass es den Menschen um 1900 dann, also im späteren Kaiserreich, besser ging als zuvor. Die Reallöhne stiegen an, die Nahrung war besser. Wahrscheinlich war sogar in den meisten Städten die Wohnungssituation besser. Aber das war letzten Endes auch also der Sozialdemokratie natürlich in Deutschland sehr stark zu verdanken, aber eben auch diesem Gefühl, Armut ist nicht was, was Gott gegeben ist und was wir irgendwie nur verwalten sollten, sondern man hat mit vielen, vielen Reformen das bekämpft. Und das würde ich eben auch für heute sagen, Skandalisierung kann durchaus positiv sein, dass man Probleme nicht mehr als normal sieht, sondern dass man sie eben aufs Tapet bringt und dann diskutiert.
Wurde bei Ihnen am Familientisch viel skandalisiert?
Also auf jeden Fall sehr viel diskutiert.
Sie hatten ein pietistisch geprägtes Elternhaus, wenn ich es richtig weiß, aber auch politisch und geschichtlich sehr interessiert. Also Ihre Mutter hat Sie schon sehr früh mit entsprechender Lektüre versorgt.
Ja, das stimmt. Unsere Mutter hat uns auch sehr, sehr viel vorgelesen. Und da bin ich beispielsweise sehr früh auf den Nationalsozialismus gekommen und auf den Holocaust. Und das hat mich wahnsinnig erschüttert. Und ich würde sagen, dass mich das ganz, ganz wesentlich geprägt hat. Diese Verbrechen, die da passiert sind, auch sehr, sehr stark mit dem Bewusstsein, dass wir das gemacht haben, dass es in unserem Land passiert ist. Und ja, und wie man das erklären kann und dann auch eben sehr stark, sehr moralisch dann auch, wie man das eben künftig verhindern kann.
Sie sind in den 1970er, 1980er Jahren in der schwäbischen Provinz aufgewachsen. War das alltäglich? War das normal auch in Ihrem Umfeld, dass man als Kind schon von den Eltern mit entsprechendem Material konfrontiert wurde?
Das kann ich gar nicht sagen. Von allem, was ich weiß, wie die Aufarbeitung sozusagen der Bundesrepublik abgelaufen ist. Ich weiß beispielsweise, dass 1979 diese Serie Holocaust lief und dass das ein ganz großer Aufbruch gewesen ist und dass bis dahin das weitgehend verdrängt wurde. Aber natürlich ist das ein Problem in der deutschen Bevölkerung lange gewesen, dass man sich mit den Verbrechen nicht wirklich auseinandersetzen wollte.
Sie haben versucht, sich eindringlicher damit auseinanderzusetzen. Sie sind nach der Schule dann auch für ein freiwilliges soziales Jahr nach Israel gegangen. Hatte das auch direkt damit zu tun?
Ja, das denke ich schon, dass es damit zu tun hatte. Dieses Gefühl, dass man da eine Verantwortung trägt und es war schon auch so ein Schuldgefühl, würde ich sagen. Und dann war total interessant, dass ich habe da in einem Universitätsorchester mitgespielt. Ich hatte sehr engen Kontakt eben auch zu Israelis und die fanden das total lächerlich, dass ich als Deutsche da komme und also waren wahnsinnig nett und fanden das auch ganz rührend, aber irgendwie ein bisschen absurd, dass da meine Generation irgendwie noch meint, Buße leisten zu müssen.
Heute wird Ihnen von Ihren Kritikern vorgeworfen, dass Sie, weil Sie dem Kaiserreich sozusagen den geschichtlichen und den deutschen Sonderweg bis hin zum Nationalsozialismus absprechen, dass Sie also eigentlich den Nationalsozialismus relativieren.
Naja, also ich glaube nicht, dass mir das jemand wirklich vorwirft. Also das kommt dann, wird dann oft so insinuiert.
Da sind Sie jetzt aber sehr gnädig zu Ihren Kritikern.
Also es wird ja so ein bisschen dann immer insinuiert, weil heutzutage wieder die Reichsflaggen geschwenkt werden, dürfen wir das Kaiserreich nicht differenziert sehen oder sowas.
Ja, Sie sprechen ja immer davon, dass wir das Kaiserreich exotisieren.
Ja, also ich muss dazu auch sagen, die Debatte ist ja insofern ein bisschen merkwürdig und wirklich sehr merkwürdig zugespitzt auch. auch in der Forschung ist es wirklich seit den 80er Jahren relativ klar, dass der Sonderweg nicht sehr viel Sinn ergibt, weil er einfach bedeutet, es gab einen Normalweg und niemand weiß, wie diese Normalitätsvorstellungen, wie die historisch irgendwie einzuordnen wären. Sind die USA der Normalweg oder Großbritannien oder Frankreich oder Polen? Also der Sonderweg ist wirklich passé. Man kann darüber diskutieren, inwiefern das Kaiserreich repressiver war oder inwiefern es Aufbrüche gab, dass das Kaiserreich in einer Zeit war, die sehr, sehr autoritär war, das wiederum bezweifelt ja auch niemand. Und dann ist ja ganz entscheidend im Kaiserreich, das war ja eine unwahrscheinlich dynamische Zeit, also die 1871 oder wenn man den Norddeutschen Bund nimmt, 1867, das war natürlich eine vollkommen andere Zeit, als wir dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben. Und das Kaiserreich ist vielfältig, da sind unwahrscheinlich viele Gruppen unterwegs, die zusammenarbeiten, die gegeneinander kämpfen. Das ist auch ganz, ganz klar, würde ich sagen, eine Klassengesellschaft. Das ist die große Zeit der Massenpolitisierung. Es findet eine gewaltige Integration statt, also auch nicht zuletzt durch den Nationalismus auf positive und dann sehen wir natürlich auch auf absolut problematische Weise. Und diese große Inklusion bringt natürlich unwahrscheinliche Spannungen hervor.
Und Sie beschreiben aber eben auch, dass ja, diese Entwicklung in gewisser Weise ja doch parallel zu Prozessen im Ausland, also international laufen, deswegen ja auch nicht der deutsche Sonderweg. Haben Sie denn, das ist jetzt zugegeben eine riesige Frage, einfach mal so in unser Gespräch gestreut, haben Sie denn dann trotzdem für sich bei Ihrer Arbeit und Ihrer mittlerweile ja, wie wir auch gehört haben, seit der Kindheit andauernden Beschäftigung mit diesem Thema, wieso es dann ausgerechnet in Deutschland ja bis zum Holocaust kommen kann, haben Sie darauf schon eine Antwort oder Ansätze für eine Antwort gefunden?
Ja, also diese Frage ist absolut wichtig und ich denke auch, wer 19. bis 20. Jahrhundert macht oder wahrscheinlich überhaupt wer in Deutschland lebt, kann dieser Frage nicht entgehen. Jürgen Kucker hat schon vor 20 Jahren gesagt, gut, der Sonderweg ist passé, das ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber diese Frage bleibt trotzdem da. Also ich denke erstmal, es ist absolut legitim zu sagen, diese Vorstellung, dass im Kaiserreich da alles angelegt war und dass das Kaiserreich eine so brutal andere Gesellschaft war wie alle anderen, wenn man diese These angreift, muss man nicht gleichzeitig eine Erklärung auch für den Holocaust haben. Aber ich habe mich ja auch mit der Zeit beschäftigt und ich denke, dass da ganz, ganz viel reinspielt. Natürlich gibt es auch Kontinuitäten, die gibt es immer. Natürlich gibt es Kontinuitäten zum Kaiserreich. Aber ich denke dann, dass wir auch nicht übersehen dürfen, was eine neuere Forschung zur Weimarer Republik herausgebracht hat. Die Weimarer Republik hatte in den 20er Jahren etliche Jahre, die ganz, ganz vielversprechend waren. Es gab unwahrscheinliche Aufbrüche des Sozialstaates. Es gab viele Demokratinnen und Demokraten. Und dann denke ich, dass das Ende der Weimarer Republik natürlich hat eine ganz große Rolle gespielt, der wirtschaftliche Zusammenbruch, aber natürlich nicht nur. Und was den Holocaust betrifft, finde ich nach wie vor die alte These von Mommsen sehr einleuchtend, dass es eine kumulative Radikalisierung gewesen ist in dieser Kriegssituation, wo Menschenleben immer weniger wert war, wo die Aggression der Deutschen immer entsetzlicher wurde, wo Hunderttausende von Kriegsgefangenen einfach verhungert sind, wo sowieso ziviles Leben nichts mehr gezählt hat, dass sich da das zugespitzt hat und dann in Kombination eben mit diesem entsetzlichen Rassismus und dann Antisemitismus dazu geführt hat.
Lassen Sie uns an dieser Stelle einen kleinen inhaltlichen Cut machen. Frau Richter, Hedwig Richter, Sie sind Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität in München, bei uns zu Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Sie sind aber nicht nur an Geschichte interessiert, sondern auch an Lyrik. Ich darf Ihnen mal was vorlesen, mal schauen, ob Sie das wiedererkennen. In sein Gestade wieder tritt der Strom und frisch der Boden grünt. Könnten Sie es weiter sagen?
Nein, aber das ist natürlich Hölderlin.
Das ist natürlich Hölderlin, genau. Also wäre jetzt auch komisch, wenn Sie es nicht erkannt hätten, ist nämlich auch von Ihrem Twitter-Account abgeguckt. Ja. Sie posten ganz gerne Hölderlin-Gedichte auf Twitter.
Ja, Hölderlin ist für mich irgendwie die Schönheit der Welt, das ganz andere, was die Kunst, die eine andere Welt aufmachen kann und vielleicht ist es sogar die eigentliche Welt, also diese auch sehr romantischen Vorstellungen und ich finde, dass irgendwie Twitter ein ganz gutes Medium ist, um diese eigenartige Andersartigkeit und Schönheit mit unserem Alltag in Verbindung zu bringen.
Wie sind Sie dann ausgerechnet auf Hölderlin gestoßen? Das ist jetzt auch ein Autor. Gut, da hatten wir vergangenes Jahr das große Jubiläumsjahr zu seinem Geburtstag, der 250. war es, wenn ich es jetzt richtig weiß.
Ja.
Da haben aber schon viele, sagen wir mal, nach den ersten zwei Seiten Schullektüre genug.
Ja, eigentlich wäre näherliegender gewesen, dass ich Paul Gerhardt nehme, diese große Barock-Lyriker, der eben sehr, sehr viele, das kann ich wirklich in- und auswendig von zu Hause aus, also der eben auch viele wunderschöne Kirchenlieder gemacht hat. Geh aus, mein Herz, und suche Freud beispielsweise, oder ich stehe in deine Krippen hier. Aber Hölderlin, das hat schon auch mit meiner Herkunft zu tun. Der Mensch, der aus ganz, ganz engen schwäbischen Verhältnissen kam, mit dieser ganz eigenartigen, auch schönen, frommen Welt und auch mit dieser, ich würde auch sagen, mit dieser Luthersprache. Man sieht es immer wieder drin, dieses eigenartige Wortstellung und aber auch eine ganz, ganz eigene Kraft. Und der das eben verbindet mit seiner unbändigen Sehnsucht nach Freiheit. Also das ist, es gibt ja die These, dass aus dem Schwabenland eben Hegel und alle möglichen großen Geister kamen, weil das so wahnsinnig eng war und weil das so gepusht hat, ihren Freiheitsdrang. Und bei Hölderlin, finde ich, kann man das sehr, sehr schön sehen, wie er da eben die, zum Beispiel die große Welt seiner antiken Vorstellungen reinbringt und da kombiniert und eben in der Antike dann auch diese ganz andere Welt sieht, die er dann in seiner Lyrik bannen will.
Dass auch die schwäbische Provinz einen großen Geist gebären oder hervorbringen kann. Aber dann ist Hölderlin, wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie auch ein durchaus ganz aktueller politischer Dichter und Denker.
Ja, ich halte mich da ein bisschen zurück. Es gab da Interpretationen in alle Richtungen. Er wurde auch sehr stark dafür angegriffen, dass die Nazis dann seine vaterländischen Gesänge genutzt haben. Ich denke nicht, dass man ihm das wirklich zum Vorwurf machen kann. Ja, was ich bei ihm da stark machen würde politisch, ist wirklich dieser Freiheitsdrang. Und er war ja Student in Tübingen im Stift, bekanntermaßen, mit allen möglichen anderen großen Geistern. Und die haben eben die Französische Revolution mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen und haben eben angeblich selber, ich glaube, das ist nicht ganz hundertprozentig gesichert, dann selber Freiheitsbäume errichtet und einfach diese neue Freiheit und diese ja auch völlig neuen Vorstellungen gedacht von Freiheit und von Gleichheit. Dafür konnten sie sich begeistern. Und das hat Hölderlin in gewisser Weise schon auch weiterhin geprägt.
Haben auch Ihre Offiziersanwärter im Lehrsaal einen gewissen Sinn für Lyrik? Haben Sie das schon ausgetestet?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht, aber nein, das stimmt nicht. Einer meiner Studenten hat den Twitter-Account Johann Wolfgang von Goethe. Und okay. Das wusste ich vorher gar nicht. Da stand dann eines Tages plötzlich bei mir im Büro drin, als ich ganz neu angefangen habe. Und dann hat er gesagt, wir kennen uns. Und ich war ganz überrascht, ich bin der Twitter-Account Johann Wolfgang von Goethe. Und ich musste zusagen, das ist der erste türkeistämmige Student, den ich überhaupt in meinem Leben hatte. Und das fand ich wirklich auch sehr klasse.
Und der bringt Ihnen jetzt Goethe näher.
Ganz genau, ja.
Haben Sie denn, oder würden Sie sagen, es gibt einen Unterschied zu den in Anführungszeichen normalen Studentinnen und Studenten an einer staatlichen Universität und eben denen an einer Universität der Bundeswehr?
Also ich finde schon, dass sie konservative sind. Das würde ich auf jeden Fall sagen, wobei das auch nicht, also das ist durchaus vielfältig. Es gibt auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung Stipendiaten, aber die sind schon konservativer. Und dazu gehört eben auch, dass sie sehr bewusst das machen. Also sie müssen viel, viel stärker darüber nachdenken, dass sie eben in der Bundeswehr sind, warum sie das machen. Und sie können darüber eben sehr, sehr gut auch Auskunft geben. Also das ist wahnsinnig interessant, mit ihnen darüber zu reden. Viele sagen eben beispielsweise, ja, sie machen das wirklich, weil sie denken, dass man Demokratie schützen muss. Viele sagen interessanterweise auch, weil sie der Gesellschaft was zurückgeben wollen. Und dann, wenn wir darüber diskutieren, das habe ich am Anfang noch erlebt, ich habe immerhin anderthalb Monate noch Präsenzunterricht gehabt, ich habe im Januar letzten Jahres angefangen, dann sagen aber doch einige, naja, das stimmt schon, aber viele machen es doch auch einfach, weil man kostenlos studieren kann, beziehungsweise dann sogar noch einen Sold bekommt. Und das ist insofern interessant, als die Gruppen, nicht was das Geschlecht betrifft, Frauen gibt es da relativ wenige, es gibt sie natürlich auch, aber dass die sozial wahnsinnig divers sind. Und das wird tatsächlich von ganz vielen eben genutzt, auch sehr viele mit einer Migrationsgeschichte, die die Bundeswehr sozusagen für den sozialen Aufstieg nutzen.
War das für Sie auch ein bewusster oder auch ein etwas anders gearteter Schritt, wirklich zu sagen, ich gehe an die Universität der Bundeswehr als Historikerin? Also gerade in Deutschland ist ja nach wie vor, sagen wir mal, das Verhältnis von Gesamtbevölkerung und Bundeswehr immer noch etwas gespalten. Förderlich ist ja jetzt auch nicht gerade, dass dann immer wieder Kasernenfeste in die Medien kommen, die doch sehr deutlich auch rechte Tendenzen zeigen. Also war das für Sie als Historikerin oder sehen Sie darin möglicherweise auch so eine Art, ja, Auftrag, um es mal hochzuhängen?
Ich will hier überhaupt nicht das Problem des Rechtsradikalismus runterreden. Das gibt es auf jeden Fall. Ich habe das noch nicht erlebt. Man muss auch sagen, dass es stärker in den Mannschaften ist als bei den Offiziersanwärtern und dann bei den Offizieren. Trotzdem ist das da. Und ich denke schon, dass ich auch den Ruf bekommen habe, weil ich eben Demokratiegeschichte mache. Und es hat auch eine Rolle gespielt, haben wir gesagt, dass ich Geschlechtergeschichte mache. Also das will er auf jeden Fall mit rein.
Ich würde Ihnen ganz gerne, ohne dass wir jetzt sozusagen die Sendung zu einer Art Lyrik-Quiz machen. Nochmal, weil es, glaube ich, gerade ganz gut reinpasst. Hier kram ich in meinen Zetteln. Ich würde Ihnen ganz gerne ein anderes Zitat vorlesen. Vielleicht erkennen Sie die auch. Ich darf vorwegnehmen, es ist nicht Hölderlin, und es ist eine Frau. Wir haben Kräfte gesehen, welche unsere Nation zertrümmern wollten, statt an ihr teilzuhaben. Demokratie kann zurückgeworfen, aber niemals dauerhaft besiegt werden. Amanda Gorman. Die 22-jährige afroamerikanische Dichterin, die zur Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris
natürlich,
auf den Capitol Hill ein Eintrittsgedicht sozusagen vorgelesen hat.
Ja, das habe ich doch verfolgt, irgendwie voller Rührung.
Das war jetzt ein bisschen fies, aber ich wollte ja eigentlich nur auf zwei Punkte damit hinaus. Also zum einen, was Gorman da sagt, Demokratie kann zurückgeworfen, aber niemals dauerhaft besiegt werden. Würde Frau Hedwig Richter da mitgehen oder bleibt die Demokratie eine Affäre?
Also so optimistisch wäre ich gar nicht. Ich denke, dass Demokratie unglaublich attraktiv ist und nicht zufälligerweise gehören die stabilen Demokratien eben wie zu den stärksten Staaten, die am besten die Menschenwürde schützen können, was wir sehen bei allem, was noch verbessert werden muss. Aber natürlich kann Demokratie untergehen. Ich muss als Historikerin ja keine Zukunftsprognosen abgeben.
Aber Beispiele.
Es gibt, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was nicht untergehen könnte.
Gerade mit Blick auf die USA ist aber doch besonders interessant, weil die ja dann doch immer ganz gerne so als die Wiege der modernen westlichen Demokratie bezeichnet wird. Sie haben den US-Amerikanern allerdings ein ziemlich reformbedürftiges demokratisches System bescheinigt.
Ja, mir wurde da nochmal bewusst bei dem Sturm auf das Kapitol, dass Demokratie, Stichwort Demokratie, als eine zwiespältige Sache, als keine eindeutige, stabile Ehe oder sowas, zur Demokratie gehört sozusagen die Versuchung des Populismus, aber auch die Versuchung des Faschismus. Demokratie hat Potenzial auch sozusagen für die Zerstörung der Menschenwürde. Und da wurde das nochmal deutlich. Ich denke nicht, dass man sagen kann, die Stürmung des Kapitols war was absolut Antidemokratisches, sondern das war eben was gerichtet gegen diese gezähmte freiheitliche Demokratie, die eben davon lebt, dass nicht einfach eine Mehrheit irgendwo mit Gewalt was stürmen kann. Aber natürlich kann sich Demokratie, das haben wir eben gerade in Deutschland erlebt, dass dann tatsächlich sich welche ermächtigen und durchaus auch ein großer Teil des Nationalsozialismus war ja, dass man wirklich mit blanker Gewalt dann die Gegner in Folterkeller geschleppt hat, dass man Menschenleben zerstört hat, dass man ganz konkret physisch Menschen ihre Menschenwürde beraubt hat. Und ich denke eben, dass wir nicht glauben sollten, dass Demokratie an und für sich eine Sicherheit durch sich selber bietet, sondern dass wir natürlich für Demokratie immer wieder kämpfen müssen und durchaus auch uns der Gefahren bewusst sein müssen.
Und wenn wir das aktuelle Beispiel nehmen, diese Stürmung des Kapitols in den USA, würden Sie dann sagen, das ist eher eine der Demokratie innewohnende Krise, an der Sie nochmal sozusagen Ihre eigenen Werte, Ihre Institutionen schärfen und im besten Falle auch fortschrittlich reformieren kann? Oder ist das eher eine wirklich auch existenzbedrohende Krise, die ja jetzt von außen immer wieder den USA unter Trump bescheinigt wurden?
Also ich denke, dass man hier ganz schön sehen kann, dass die USA wirklich ein Problem hat mit dieser Idee der Einschränkung von Demokratie. Also das, diese Vorstellung, wenn wir jetzt das Kapitol stürmen, wir sind ja das Volk, wir machen das alles von unten und letzten Endes muss sozusagen uns das Gesetz sich beugen, ist eben was, was diametral dieser Vorstellung eines Rechtsstaats entgegensteht, einer rechtsstaatlichen Demokratie, die eben tatsächlich die Freiheit nicht nur der Masse schützt, sondern die Freiheit auch von Minderheiten schützt. Und auch, dass beispielsweise der Präsidentschaftskandidat durch diese merkwürdigen Vorwahlen gewählt wird, finde ich, das ist wirklich ein absurder Ritus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist ja dann letzten Endes doch ein relativ kleiner Teil, der sich an diesen Vorwahlen beteiligt. Und es ist doch eigentlich viel, viel vernünftiger, wenn Parteien darüber entscheiden, wer jetzt eher für sie ins Rennen geht, wer ihre Kandidatin ist und wer ihr Kandidat ist. Das ist zum Beispiel schon mal ein wichtiges Mittel, um so jemanden wie Trump zu verhindern. Also das gehört zu den vielen, vielen Mechanismen, denke ich, von denen freiheitliche Demokratien leben.
Es gab nicht wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch hoch angesehene Leute, die zugegeben haben, man muss es eigentlich so bezeichnen, die zugegeben haben, bei der Amtseinführung dann doch irgendwie ein Tränchen der Rührung zumindest vergossen zu haben. Ging es Ihnen ähnlich? Also betrachten Sie solche Ereignisse auch mittlerweile mit so einer Art großem Gefühl für die demokratische Sache?
Ich war auch wahnsinnig gerührt. Ich war unwahrscheinlich glücklich und ich war ganz erstaunt, wie erleichtert ich bin. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass diese Grundprobleme, zum Beispiel die völlig veraltete Verfassung auch der USA, das ist eine Verfassung aus der Zeit der Sklavenhaltergesellschaft, die bleibt ja bestehen. Also alle haben auch darauf hingewiesen, Trump kann ja in 4 Jahren wieder kommen. Also, aber trotzdem hat das unwahrscheinlich stark gewirkt und da sind ja die Amerikaner auch einfach ganz großartig in der Selbstinszenierung als diese große, helle, demokratische Nation und Biden konnte das nochmal sehr, sehr gut sozusagen nochmal plausibilisieren, aber auch die ganze Veranstaltung war wirklich, kam als Fest der Demokratie rüber, obwohl eigentlich man nicht vergessen konnte, was darunter alles schwelt.
Lassen Sie uns ganz zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf das sogenannte Superwahljahr 2021 blicken. Die Regierung ist uns eigentlich immer noch eine Reform des Wahlrechts schuldig. Das kommt irgendwie nicht so ganz voran. Ist das für Sie ein grundsätzliches demokratisches Defizit, was möglichst rasch ausgeräumt werden sollte? Oder glauben Sie, dass vor allem zurzeit ist das einfach nicht so wichtig?
Doch, ich finde es wichtig, aber ich finde nicht, dass man hier sehen kann, dass Demokratie nicht funktioniert oder sowas, sondern diese Probleme treten eben auf und Reformen sind immer was lange dauert, was wenig Begeisterung hervorruft, weil es einfach langwierig ist und weil es dann eigentlich in der Regel mit einem Kompromiss endet und dann sind beide irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Aber ich finde das ganz, ganz typisch für Demokratien, auch typisch für die Demokratiegeschichte. Es wird was ausgehandelt und dann findet man schließlich irgendwie einen Weg, mit dem alle leben können. Und das erweist sich dann aber doch als eine sehr stabile Lösung, sehr oft, was wir gesehen haben, die eben möglichst viele Menschen auch mitnimmt und mit der viele leben können. Also insofern, diese Reform sollte unbedingt kommen. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie die Herzkammer unserer Demokratie betrifft. Und wenn das nicht reformiert wird sofort, dann droht der Herzstillstand.
Vielleicht noch einmal ganz kurz auch bei dem Stichwort Reform. Sie hatten oder Sie vertreten ja auch unter anderem die Ansicht, wir hatten es bei dem Stichwort Revolution von unten, der Begriff Revolution, Umwälzung, Fortschritt, Demokratisierung, das sind solche tatkräftigen Begriffe, die werden auch ganz gerne nach wie vor männlich assoziiert, konnotiert, wohingegen die Reform so ein bisschen, sagen wir mal, ja, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, etwas langwieriger in kleinen Schritten zum Erfolg kommend oder eben auch nicht. Die Reform versanden ja auch ganz gerne. Aber das ist dann sozusagen das weibliche Prinzip. Gilt dieser Gegensatz für Sie nach wie vor? Ist dann auch unsere Kanzlerin Angela Merkel sozusagen das Paradebeispiel für diese Vorstellung von Verknüpfung aus demokratischer Reform, die man so gar nicht nicht wahrnimmt, sondern eigentlich erst wieder aus der geschichtlichen Vogelperspektive, wenn man mal die ganzen Jahre sich anschaut und dann guckt, was hat sich eigentlich verändert? Oder würden Sie sagen, das ist hinfällig an der Stelle, so können wir das gar nicht mehr machen?
Ja, ich würde das auf keinen Fall mehr so geschlechtlich konnotieren. Hm. Ich finde das wichtig, dass man das im 19. Jahrhundert sehr stark gemacht hat, dass es da explizit findet man das eben Revolution, auch Revolutionskritik, weil das so männlich ist, das sind wüste Männer, wüste Revolutionäre, Frauen würden das nicht machen. Wir wissen heute natürlich, es gab natürlich auch Revolutionärinnen und das Reformerische eher wurde viel stärker mit dem Weiblichen verknüpft. Ganz interessant übrigens, auch in dieser großen Reformzeit um 1900 haben Frauen sich eben sehr, sehr stark als das friedliche Geschlecht verstanden. Auch da, wir würden heute überhaupt nicht mehr so einen Differenzfeminismus aufmachen, wie man das auch nennen kann. Mhm. Aber die haben sich selber sehr, sehr stark so verstanden. Die Männer als gewalttätig, Alkohol wurde ein großes Problem und Frauen eben als die friedliche Erneuerungskraft. Das Interessante daran ist, dass sie damit tatsächlich relativ erfolgreich waren und dass wir das heute gerne übersehen. Das finde ich wichtig, wenn wir das im Hinblick auf Geschlecht sehen, dass wir sozusagen die als männlich verstandene revolutionäre Geschichte, dass wir die sehr, sehr stark ins Zentrum rücken. Oft, nicht immer. Und dass dadurch oft dieses Reformerische und Friedliche, wo eben nicht nur Frauen, aber wo eben Frauen viel, viel eher dabei waren, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Das ist übrigens auch nicht nur meine These, sondern das findet man auch in der amerikanischen Politikwissenschaft. Dawn Teal beispielsweise hat es gesagt, hat sich gefragt, warum wird eigentlich der Anteil der Frauen in der Demokratiegeschichte so übersehen? Und dann sagt sie, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass man Demokratiegeschichte viel zu stark mit Revolutionsgeschichte zusammenbringt und dass eben für die Frauen, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vor allem als Massenbewegung dann stark wurden, dass das für die einfach nicht mehr, die lebten in Rechtsstaaten, die haben in Rechtsstaaten agiert im nordatlantischen Raum, für die war Revolution nicht mehr die, sozusagen nicht mehr die sinnvolle Aktionsform.
Und jetzt würde ich aber trotzdem noch mal gerne nachfragen, dann würden Sie sagen, heutzutage verknüpfen wir, ja, sagen wir mal, die politische Art zu handeln, nicht mehr mit dem Geschlecht. Also ich meine, es ist ja trotzdem immer noch so, jemand wie Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der kam sozusagen so als Macher und als Bastardkanzler. Jetzt gab es ja auch bei der CDU-Spitzenkandidatensuche Leute wie Friedrich Merz, die eben ganz klar auch damit punkten konnten, dass sie sich als der männliche Reformer hinstellen. Und umgekehrt wird dann immer wieder gesagt, dass sich die politische Kultur ja total verändert, wenn Frauen an der Spitze sind, weil die sozusagen verallgemeinert behauptet, ein ganz anderes politischen Stil da reinbringen?
Also das denke ich auf jeden Fall. Es gibt natürlich, sind den Geschlechtern noch sehr, sehr stark Rollen zugeteilt. Ein total interessantes Kennzeichen eigentlich, wie Angela Merkel damals in dieser berühmten Elefantenrunde sozusagen ihre Kanzlerschaft eingefordert hat und wie Schröder dann reagiert hat. Und da würde ich sagen, das war auf jeden Fall noch mit einem großen Selbstverständnis diese Macho-Welt. Also, dass er sich einfach, das ist für ihn absolut absurd, dass sozusagen diese Frau da aus dem Osten und was sie sonst noch alles an Nachteilen hatte, dass die das Kanzleramt für sich beansprucht. Und ich denke schon, dass die Tatsache, dass Angela Merkel eine Frau ist, 16 Jahre lang Kanzlerin war, dass das mit dazu beigetragen hat, neben vielen, vielen anderen Faktoren, dass es heute sich die Welt sehr, sehr stark, würde ich als Feministin sagen, sich zum Positiven gewandelt hat und dass es viel selbstverständlicher ist, dass Frauen an der Macht sind. Was nicht heißt, muss ich betonen, dass es nicht noch ganz, ganz viel zu tun gibt. Und wir wissen ja beispielsweise auch, nur ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen. Das hat zuletzt wieder abgenommen.
Würde sich für Sie zum Negativen was wandeln, wenn dann ab Herbst 2021 Deutschland wieder einen männlichen Kanzler hat?
Ich würde schon sagen, es kommt jetzt sehr stark darauf an, welche Person das ist, mit welchem Programm diese Person antritt. Die Geschlechter bekommen sehr stark Rollen zugeordnet und wenn wir innerhalb dieser Rollen denken wollen, argumentieren wollen, müssen wir ja schon sagen, es gibt weiblichere Männer und männlichere Frauen. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall auch ein männlicher Kanzler sein kann, der die Sache der Gleichheit oder man kann auch sagen, die Sache der Diversität voranbringt.
Und letztlich wird ausschlaggebend sein, damit wären wir dann jetzt zum Ende, wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs, wird ausschlaggebend sein, wie auch die europäischen Demokratien eben diese Pandemie bewältigt haben. Was würden Sie denn sagen, auch wenn ich weiß, dass Sie sich als Historikerin eher mit der Geschichte, mit dem Vergangenen sozusagen befassen. Würden Sie einen Ausblick wagen, inwiefern diese Pandemie unsere Demokratie möglicherweise verändert haben wird im kommenden Jahr, wenn hoffentlich alles wieder ein bisschen normaler ist? Auch wenn normal dann ein anderes Normal ist als das davor?
Also ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, dass wir nicht beständig die Bevölkerung irgendwie schonen müssen und zum Beispiel sowas wie in Frage stellen, ob sowas wie ein SUV sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoller ist, dass wir Fahrräder stärker fördern. Also ganz simple Dinge, dass wir wissen, wir können der Bevölkerung auch was zumuten. Das heißt überhaupt nicht, wovor ja viele Konservative Angst haben und manche Konservativ-Liberale, hat die jetzt da die Regierung so viele Freiheiten weggenommen hat, wird sie das immer wieder machen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir haben einfach gesehen, diese Demokratie ist stabil, auch wenn der Bevölkerung ganz viel zugemutet werden kann. Und die Probleme, die uns anstehen, wie eben die Klimakatastrophe oder auch die Migrationsströme, die können wir viel, viel besser angehen, wenn wir nicht glauben, dass die Bevölkerung, dass der überhaupt nicht zumutbar ist, sondern dass wir mit Aufklärung, mit Vernunft doch relativ viel gemeinsam auch hinbekommen können.